Christus ist auferstanden. Ja, wieder und wieder dürfen wir das sagen. Das war der Spruch der ersten Christen im ersten Jahrhundert. Und sie haben sich nicht nur am Sonntag an Ostern zugerufen, sondern jeden Sonntag. Weil Jesus am Sonntag auferstanden ist. Und ich frage mich, warum tun wir das heute nicht mehr? Wir feiern Abendmahl, wir denken an den Tod von Jesus immer wieder und das ist gut, wir sollen an ihn denken. Aber für sie war das wichtig, weil das für sie eine Tatsache war. Sie haben Jesus gesehen, haben ihn gehört. Und dann kamen die nächste Generation Christen, die haben Jesus nicht gesehen. Aber das war ein Spruch für sie. Jeden Sonntag, als sie sich trafen, Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Eine Bestätigung, die wir uns nicht einfach einbilden, sondern die ist eine Tatsache. Und damit wollen wir uns heute auch beschäftigen, dem Auferstehungsglaube. Warum sind wir so komisch und glauben, dass jemand von den Toten auferstanden ist? Wo gibt es sowas? Stell dir vor, du schlägst die Zeitung auf, heute oder morgen, und da steht drin, Ostern fällt aus. Sie haben das Grab und den Leichnam gefunden. Würdest du da noch glauben? Natürlich die Frage, wie kann man das überhaupt beweisen, das ist klar. Aber wenn das wirklich gesichert wäre, Sie haben das Grab, Sie haben den Leichnam gefunden, DNA-Test gemacht und so weiter und es gesichert Jesus, würdest du dann noch glauben oder die Knochen von Jesus? Ich würde nicht mehr glauben. Natürlich, da wären verschiedene Fragen. Wie ist diese Welt entstanden? Etwas aus dem Nichts, das gibt es nicht. Ja. Ich würde mich fragen, wie ist Ordnung aus dem Chaos entstanden, dass alles so super genial fein abgestimmt ist in der Schöpfung? Ich würde mich fragen, wie ist Leben entstanden aus nicht lebbarer Materie, überhaupt Leben entstanden? Ich würde mich auch fragen, wie ist Bewusstsein entstanden, dass wir uns selber erkennen? Verschiedene Fragen wären da. Ich hätte wirklich Riesenprobleme. Vielleicht kennt ihr die Geschichte von einem chinesischen Kind, das ging zur Sonntagsschule und sie haben auch die Ostergeschichte durchgenommen und sie hat erfahren, dass Jesus, der Gott, der vom Himmel kam, der gestorben ist, dass er nach 3 Tagen wieder auferstand. Und sie dachte, wow, das ist aber ein Gott. Und sie wusste, wir haben daheim im Haus einen Hausgötze. Und sie ging heim und hat gedacht, ich möchte mal gucken, ob der Hausgötze das auch kann. Hat ihn genommen aus dem Eck, hat ihn im Garten begraben. Nach 3 Tagen ist sie raus und hat geguckt, nichts passiert. Am 4. Tag raus, immer noch im Garten gelegen. Und von da an wusste sie, der Jesus, der ist wirklich Gott. Der Hausgötze, der kann mir nicht helfen. Jesus, der ist auferstanden. Und der lebt heute. Wir haben tatsächlich eine Riesenhoffnung durch die Auferstehung von Jesus Christus. An dem entscheidet sich wirklich alles. An dem hängt alles, was wir glauben. Der ganze christliche Glaube hängt an diesem einen Tag. Deshalb ist es für mich der wichtigste Tag im ganzen Jahr, was der Glaube anbetrifft. Christus ist auferstanden. C.S. Lewis, der christliche Denker, er schreibt, Christentum, wenn es falsch ist, hat keine Bedeutung. Und wenn es wahr ist, hat es unendliche Bedeutung. Das Einzige, was es nicht sein kann, ist von mäßiger Bedeutung. Wir wollen dazu 1. Korinther Kapitel 15 lesen, Verse 12 bis 20. Da schreibt Paulus, vermutlich ist es der erste Bericht von der Auferstehung. Etliche Jahre nach der Auferstehung hat Paulus diesen Brief geschrieben. Und da drückt er genau das aus, was wir heute hören werden. 1. Korinther, Kapitel 15, Vers 12 bis 20. Wenn aber gepredigt wird, dass Christus von den Toten auferstanden ist, wie sagen einige unter euch, dass es keine Auferstehung der Toten gibt? Gibt es aber keine Auferstehung der Toten, dann ist auch Christus nicht auferstanden. Ist aber Christus nicht auferstanden, dann ist also unsere Predigt vergeblich. Dann ist aber auch euer Glaube vergeblich. Wir würden aber auch als falsche Zeugen Gottes erfunden, weil wir gegen Gott bezeugt hätten, dass er Christus auferweckt habe, den er nicht auferweckt hat, wenn die Toten nicht auferstehen. Denn wenn die Toten nicht auferstehen, dann ist Christus auch nicht auferstanden. Ist Christus aber nicht auferstanden, dann ist euer Glaube vergeblich, dann seid ihr noch in euren Sünden. Dann sind auch die, die im Glauben an Christus gestorben sind, verloren. Haben wir nur in diesem Leben auf Christus gehofft? Dann sind wir erbärmlicher als alle Menschen. Nun aber ist Christus von den Toten auferstanden und der Erstling unter denen geworden, die gestorben sind. Paulus argumentiert genau so. Wenn Christus nicht auferstanden wäre, dann wäre unser Glaube nutzlos. Dann könnten wir das aufgeben. Aber er bestätigt im letzten Vers, nun ist aber Christus tatsächlich auferstanden. Und die ersten Verse von 1. Korinther 15, die zeigen uns den vermutlich ersten historischen Bericht von der Auferstehung. Und da berichtet Paulus, wie er den Leuten begegnet ist. Ab Vers 3 lesen wir, denn ich habe euch als erstes überliefert, was ich auch empfangen habe. Damals, als er nach der Bekehrung nach Jerusalem ging, er hat sich getroffen mit Johannes, Petrus, diesen Aposteln. Und was ich auch empfangen habe, und jetzt kommt so ein Christus-Hymnus oder so ein Bekenntnis, ein Glaubensbekenntnis, und das haben die Christen auswendig gelernt. Und da steht, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften und dass er begraben wurde und dass er am dritten Tag gemäß den Schriften auferstanden ist und dass er von Kephas, Petrus, gesehen wurde, danach von den Zwölfen. Danach ist er von mehr als 500 Brüdern auf einmal gesehen worden, von denen die meisten bis heute noch leben, einige aber entschlafen sind. Das heißt, ihr könnt sie befragen, sie leben heute noch, ihr könnt gehen nach Jerusalem, ihr könnt das Grab besichtigen, es ist leer. Es gab Augenzeugen, sie sind immer noch da, das bezeugt Petrus. Und dann sagt er, danach ist er von Jakobus gesehen worden, das ist eben der Bruder von Jesus, der eigentlich nicht geglaubt hat, wir werden noch dazukommen. Danach von allen Aposteln, zuletzt aber ist er auch von mir als einer unzeitigen Geburt gesehen worden, eben die Begegnung von Jesus dem Petrus, als Paulus, auf dem Weg nach Damaskus war. Er als Christenverfolger ist Jesus begegnet und hat sein Leben vollkommen verändert. Ja, alles, wirklich alles, was wir glauben, hängt an diesem Tag. Wenn Menschen heute nicht mehr an die leibliche Auferstehung von Jesus Christus glauben, und es gibt sogar Prediger oder Pfarrer, die das nicht mehr glauben, die zwar sagen, ja, er ist vielleicht schon in unseren Gedanken auferstanden, lebt weiter in unseren Gedanken, aber das muss nicht unbedingt sein, dass er historisch wirklich leiblich auferstanden ist. Wenn das wirklich so wäre, dann hat die Prophezeiung von Gott in der Bibel und alles, was wir lesen in den Evangelium, dann ist es eine Lüge. Deshalb, wir glauben, dass Jesus tatsächlich mit seinem Leib wieder auferstanden ist. Aber nicht mit dem alten Leib. Er hatte einen verherrlichten Leib. Der Leib hat sich verwandelt von diesem zerstörten, geschädigten Leib durch die Geißelung, durch das Schlagen, durch die Kreuzigung, was wir an Karfreitag gehört haben. Da konnte er nicht auferstehen. Da konnte er nicht halbtot wieder aufwachen und herumwandeln. Das ging nicht. Er ist mit einem neuen Leib auferstanden. Und deshalb schreibt Paulus hier vom Erstling. Der Erste. es gab vorher auch Totenauferstehungen. Jesus selber hat seine Macht bewiesen als Gottes Sohn. Lazarus, komm heraus. Und eben dieser Spruch, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Oder diese Tochter, Talitha meine ich, hieß sie, steh auf. Es gab Totenauferweckungen. Aber diese sind mit dem alten Leib wieder auferstanden und sind wieder gestorben. Jesus nicht mehr. Deshalb der Erstling, der einen Auferstehungsleib bekommen hat, der Gottes Sohn. Und das ist die Garantie, dass wir auch einmal einen Auferstehungsleib bekommen. Nicht nur irgendwo mit der Seele irgendwo herumschwirren im Weltall oder irgendwo, was die Menschen sich vielleicht vorstellen, sondern nein, wir werden, wenn Jesus wiederkommt, werden auch wir einen Auferstehungsleib bekommen und werden in Ewigkeit mit dem Herrn sein. Alle Zeit, sagt die Bibel, in dieser neuen Erde, der neue Himmel, der erschaffen werden wird. Das hat unglaubliche Bedeutung für uns. Er ist wahrhaftig auferstanden. Es gab Skeptiker, es gab Leute, die versucht haben, die Auferstehung irgendwie zu widersprechen und versuchen zu beweisen, dass es nicht geschehen kann. Zum Beispiel Lee Strobel, da gibt es ein gutes Buch von ihm, Der Fall Jesus, sehr zu empfehlen. Seine Frau hat sich bekehrt und er hat gedacht, oh nee, jetzt wird die bestimmt irgendwie komisch und ich habe dann nichts mehr von ihr und wahrscheinlich müssen wir uns scheiden oder irgendwie. Aber die hat sich irgendwie verändert, zum Guten. Das hat ihn verwundert. Aber trotzdem hat er gedacht, ich muss ihr irgendwie beweisen, dass das irgendwie Humbug ist, dass es ja, das nicht sein kann. Und er ging auf die Suche, 2 Jahre lang hat er geforscht. Archäologie, alte Schriften. Er hat Wissenschaftler besucht und hat geforscht und geforscht. Und er kam zur Erkenntnis, all die Daten, die ich erforscht habe, die deuten darauf hin, dass er tatsächlich auferstand. Und er hat es geglaubt. Er hat das Geschenk des Glaubens dann annehmen können. Und er ist heute ein starker Apologet, sagen wir, einer, der den Glauben verteidigt, der von der Auferstehung redet, der Menschen zu Jesus führt. Es ist eben nicht nur Einbildung, sondern das, was verkündet wird, das, was in der Bibel steht, das ist wahrhaftig wahr. 4 Gründe, die ich euch gerne mitgeben möchte, warum es für mich der wichtigste Tag ist, weil eben an diesem Tag der lebendige Gott zeigt, wer Jesus wirklich ist. Dass er eben nicht nur ein Mensch war, der gelebt hat, sondern dass er der Christus ist. Christus bedeutet der Messias, der Gesalbte, der von Gott Gesandte. Jesus sagt immer wieder vom Menschensohn, dass er der Menschensohn ist. Das ist eine Deutung von Daniel aus dem Alten Testament. Eben eine gottähnliche Person. Ja, Gott selber, ja, der Gottessohn. Dass er der Christus ist, der Verheißene, der gekommen ist, um die Menschheit wieder mit Gott in Ordnung zu bringen, mit Gott wieder zu versöhnen, weil wir Menschen uns von Gott entfernt haben. Wir haben Gott verlassen. Und Gott ruft ganz am Anfang schon Adam, das heißt Mensch, wo bist du? Mensch, wo bist du hingegangen? Und er ruft uns zu sich. Und die Auferstehung ist die Bestätigung, dass das gilt, dass Jesus unsere Schuld auf sich genommen hat, dass Vergebung für uns gilt. Viele Leute haben ja von sich behauptet, dass sie der Messias sind. Jesus hat es aber von sich vorausgesagt, nicht nur gesagt, dass er der Menschensohn, der Messias ist, sondern vorausgesagt, dass er sterben wird und dass er aber nach 3 Tagen wieder auferstehen wird. Die Jünger haben dies verstanden. Die haben das nicht verstanden. Ein toter Messias, was bringt er uns schon? Und deshalb hat Petrus gesagt, Meister, das widerfahre dir nicht. Ein toter Messias wollen wir nicht. Obwohl er gerade vorher gesagt hat, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus sagt, weiche von mir, Satan sogar. Diese Gedanken stammen nicht von dir. Die kommen von dem Widersacher. Er möchte, dass ich nicht ans Kreuz gehe. So hat Jesus das vorausgesagt. Ich werde sterben. aber ich werde nach 3 Tagen wieder aufstehen. Die Spötter haben das sogar gesagt. Er hat gesagt, er würde den Tempel abreißen und nach 3 Tagen wieder aufbauen. Er meinte natürlich nicht den Tempel, der da stand, sondern seinen Leib, seinen Körper. Jetzt soll er doch vom Kreuz runterkommen, dann werden wir glauben. Das wäre doch die Chance gewesen für Jesus, vom Kreuz zu steigen und es ihnen zu zeigen, zu beweisen, ich bin doch der. Aber er blieb am Kreuz. Er musste das aushalten. Und er sagt, Vater, vergib ihnen. Er konnte jetzt nichts beweisen. Er musste die Schuld tragen bis zum letzten Blutstropfen. Bis er sagte, es ist vollbracht. Und dann ist er gestorben. Da ist kein Wunder geschehen. Keine Machterweisung Gottes. Der Gott ganz schwach am Kreuz gehangen. Warum? Wegen mir, wegen meiner Schuld, wegen meiner Gottverlassenheit. Und so bringt er mich wieder in Ordnung mit Gott. Aber das muss ich annehmen, ganz persönlich. Und das darfst auch du annehmen. Und so hat es Jesus dann bestätigt in der Auferstehung. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, dann wäre sein Kreuz oder der Tod am Kreuz wirklich, wirklich eine Verschwendung gewesen. Aber das ist nicht so. Die Auferstehung ist die Bestätigung, dass alles gilt, was vom Alten Testament bis ins Neue geschrieben steht. Und eine Bestätigung, dass er wiederkommen wird, weil Christus auferstanden ist. Zweitens, dass er sein Wort hält. Das habe ich schon erwähnt, die Prophetien des Alten Testamentes im Neuen Testament erfüllt. Am Todestag von Jesus 30 ungefähr Prophezeiungen vom Alten Testament. Und auf Jesus hin ungefähr 300, ist einfach zu merken. 300 auf Christus, den Messias, und auf seinen Tod ungefähr so 30 Prophezeiungen. Die Auferstehung in Psalm 16, da steht Vers 10, denn du wirst mich nicht dem Totenreich überlassen und mich nicht der Verwesung preisgeben. Jeder Mensch, der stirbt, der wird verwesen. Aber da ist einer, der ist nicht verwest. Und man kann sein Grab besichtigen. Drittens, dass es eben eine Auferstehung gibt. Auch für mich die leibliche Auferstehung, ich habe es schon erwähnt, nicht nur ein seelisches Weiterexistieren. Dietrich Bonhoeffer, er sagt in seiner Betrachtung zu Ostern 1940, die Auferstehung Jesu Christi ist Gottes Ja zum Werk am Kreuz. Ja zu uns, ja zur Kreatur, denn sie seufzt auf diesen Tag der Erlösung. Nicht Zerstörung, sondern Neuschöpfung, da Leiblichkeit geschieht hier. Welch gewaltiges Wort, Neuschöpfung der Leiblichkeit sogar. Nicht nur, das ist, ja, nicht nur unser Geist wird erneuert, das ist natürlich ein Riesenwunder, ja, diese Wiedergeburt, sondern sogar der Leib wird einmal erneuert. Und viertens, dass er der Sieger ist. Er hat triumphiert über den Tod, über den Widersacher, den Teufel, über die Sünde und alles Böse. Er befreit uns von unserer Schuld, von unserer Scham, das, worüber wir uns schämen. Er hat uns befreit von unserer Angst, Angst vor anderen, verschiedene Ängste, die uns so angeflogen kommen. Auch gerade in unsicheren Zeiten, in der wir stehen. Nichts konnte ihm im Grab festhalten. Nicht die Römer, der Stein mit dem Siegel vor dem Stein, mit den Soldaten. Die Römer konnten ihn nicht festhalten. Aber auch nicht die religiösen, das Establishment, die religiösen Führer, sie konnten ihn auch nicht festhalten. Sie haben dann ein Schweigegeld verteilt und gesagt, dass er irgendwie gestohlen worden ist, weil eben das Grab leer war. Auch nicht der Teufel konnte ihn im Grab festhalten. Er ist siegreich auferstanden und er lebt heute. Der Stein wurde weggerollt. Aber nicht unbedingt, dass Jesus raus konnte. Ja. Jesus hatte den Auferstehungsleib, vermutlich ist er schon vorher auferstanden. Er konnte durch den Stein gehen. Aber der Stein wurde weggerollt, damit wir hinein können. Die Jünger, diese Frauen kamen, ja, und die Jünger kamen dann, die wollten es sehen, die haben es erst nicht geglaubt. Petrus, Johannes rennen zum Grab. Und sie gehen hinein, sie sehen die Tücher dort liegen, schön gefaltet. Und sie haben geglaubt. Damit wir rein können, ist der Stein weggerollt worden. Es ist Er, Jesus, ist unsere Kraftquelle, dass ich dem Guten nachstreben kann, damit ich leben kann, wie es Gott gefällt, weil er seinen Geist mir gegeben hat. Oder leben wir noch so, als ob er im Grab wäre und keine Kraft in ihm wäre? Und nochmal zu Bonhoeffer, der diese Kraft der Auferstehung erlebte, obwohl er als Märtyrer starb oder unter den Nazis damals. Es beeindruckt mich, wie vertrauensvoll und furchtlos er dem Tod entgegenging. Bonhoeffer erlebte wirklich vor, was Ostern bedeutet. Er schrieb ein Gedicht, in dem er den Tod das höchste Fest auf dem Weg zur ewigen Freiheit nennt. Das ist schon gewaltig. Wie kann man das sagen? Es passt zu dem, was Paulus sagt. Ich habe eigentlich Lust abzuscheiden, weil das wäre doch viel besser, wenn wir wüssten, wie es ist. Würden wir alle gerne gehen wollen. Aber es ist natürlich gut, wir sind noch hier, ja. Wir haben Familie und wir haben einen Auftrag hier. Sagt Paulus, ich bin noch hier, weil ich einen Auftrag habe. Aber das höchste Fest auf dem Weg zur ewigen Freiheit, er vertraute auf Gott und er glaubte an die Auferstehung. Noch am Tage seiner Hinrichtung hielt er auf die Bitte seiner Mitgefangenen eine kurze Predigt. Er wusste, jetzt wird er abgeführt. Er hielt noch eine Predigt. Von was denn? Ich weiß es nicht. Aber kaum war die beendet, da kamen die SS-Leute und riefen: Gefangener Bonhoeffer, fertig machen, mitkommen. Ein Mitgefangener sagte: Oh, das ist jetzt das Ende. Wisst ihr, was er sagte? Das Ende für mich, der Beginn vom Leben, Hoffnung der Auferstehung. Wo gibt es so etwas? Es beeindruckt mich, wie er in Amerika war. Er hätte ein ruhiges Leben haben können, aber 1939 entschied er sich, mit der Gemeinde zu leiden. Er kam zurück nach Deutschland, um mit der Gemeinde zu leiden. Und es war die Auferstehung, die ihm diese Kraft gab. Es macht wirklich Sinn, es macht keinen Sinn eben, nicht an die Auferstehung zu glauben. Und klar, wenn Jesus nicht auferstanden wäre, dann würde das ganze Leben eigentlich keinen Sinn mehr machen. Wir sind nämlich von Gott geschaffen worden als Sinnpersonen. Wir suchen Sinn in unserem Leben. Er hat die Ewigkeit in unser Herz gelegt. Wir haben Sehnsucht eben zur Verbindung mit Gott. Stellen wir uns mal die Frage, was wäre das Leben ohne Auferstehung? Wenn wir einfach unsere 70, 80 Jahre leben würden und dann wäre es einfach aus. Wir wären zu Kompost und sind einfach fertig. Was wäre das Leben? Es wäre wirklich total sinnlos. Und es wäre auch egal, was wir hier tun. Ob wir Spaß haben oder nicht, ob wir jemanden umbringen oder nicht. Letzten Endes, ja, wenn wir alle im Grab sind, ist es eigentlich ziemlich egal. Da war das Leben sinnlos. Paulus, er zeigt 6 katastrophale Folgen auf, wenn es keine Auferstehung gäbe. Erstens, es wäre eben sinnlos, Christus zu verkündigen, steht in Vers 14. Sinnlos, das, was wir tun, Gemeinde leben und zusammenkommen und anderen von Jesus zu zeugen. Es wäre absolut sinnlos, natürlich. Und zweitens, der Glaube an Christus wäre nutzlos. Alle Zeugen und Verkünder der Auferstehung, die wären Lügner. Die wären Betrüger. Niemand wäre von der Sünde erlöst. Wir wären noch in unseren Sünden. Aber wissen, das ist nicht so. Wir haben gehört, Jesus erlebt heute und es ist erfahrbar, dass er eben Schuld vergibt, dass er ein schlechtes Gewissen wegnimmt, dass er sogar an manchen Orten von Finsternismächte befreit. Habe ich in Papua-Neuguinea erlebt, wo Menschen sagten, ich wurde von einem bösen Geist befreit. Er lebt heute noch. Alle bereits gestorbenen Gläubigen wären alle verloren. Und Christen wären die bedauernswertesten Menschen überhaupt auf der Erde. warum dann gewisse Nachteile auf sich nehmen? Und in der ersten Zeit der Christenverfolgung war das noch viel heftiger. Warum waren die bereit, Nachteile auf sich zu nehmen, wenn das nicht wahr wäre? Sie haben sich entschlossen, bis in den Tod das zu glauben. Es wäre absolut sinnlos, wenn Christus nicht auferstanden wäre. Es gibt gute Argumente für die Auferstehung. Die stehen jetzt nicht alle hier im Text, aber ich möchte gerne ein paar mit euch durchgehen, weil es gibt manchmal Menschen, die haben Zweifel. Ja? Oder es gibt Skeptiker. Wenn wir im Gespräch sind mit manchen Menschen, die dann verschiedene Fragen haben, und es ist gut, wenn wir auch ein paar Antworten haben. Die Jünger erstens einmal, die konnten es sich nämlich auch nicht vorstellen, dass Jesus auferstanden ist. Wir lesen aus den Berichten, als die Frauen kamen und erzählt haben, wir haben Engel gesehen, die Boten Gottes. Oder erzählt haben, er ist auferstanden. Was haben die Jünger gedacht? Die spinnen. Ja, die haben wahrscheinlich irgendeine Halluzination oder irgendeine Erscheinung, Totenerscheinung oder irgend so etwas, eine Vision gesehen. Sie haben es nicht geglaubt. Auch sie waren nicht leichtgläubig und haben gedacht, ja, Wunder geschehen jeden Tag irgendwo an jeder Ecke. Nein, sie waren auch ganz nüchterne Menschen, die das nicht geglaubt haben. Es gab das Argument oder es gibt das Argument der Peinlichkeit. Peinlich, warum meinen wir peinlich? Weil für Menschen, die was aufgeschrieben haben, irgendwelche geschichtliche Ereignisse aufgeschrieben haben, die hätten 100 Jahre später niemals aufgeschrieben, dass Frauen die Ersten waren, die Zeuginnen waren von Jesu Auferstehung. Die hätten irgendwie legendenhaft, ja, Petrus, Johannes gehen zum Grab und sehen Jesus als Erste und so weiter. Das war für sie peinlich in dieser Kultur damals. Aber es steht so, wie es eben geschehen ist. Das ist ein Argument der Peinlichkeit. Und die Jünger, die gehen selber und die werden Augenzeugen. Und das verändert alles in ihrem Leben. Dann kommt Jesus zu ihnen, sie sehen ihn, sie hören ihn, sie betasten ihn. Und er ist mit ihnen und sie glauben, auch wenn sie nicht alles verstehen. Selbst noch an diesem Berg, Olivenberg, dort als Jesus Abschied nahm von ihnen, steht, finde ich so tröstlich, im Lukas-Evangelium ganz zum Schluss steht, einige zweifelten. Ja, was, er ist es doch jetzt auferstanden. Ja. Aber sie zweifelten immer noch, ja. Und sie fragten ihn, wann wirst du jetzt dein Reich aufrichten? Sie warteten immer noch auf ein politisches Reich auf dieser Erde. Und Jesus sagt, geht hin. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Ihr werdet meine Zeugen sein. Nicht ich werde hier bleiben, sondern ihr werdet hier sein und meine Zeugen sein. In meinem Namen werdet ihr das und das tun. Und so nimmt Jesus Abschied von ihnen. Thomas, er war ja nicht dabei. Irgendwo hat er sich wahrscheinlich versteckt. Wir wissen nicht, warum oder wo. Er kam später dazu und er hat gesagt, ich glaube das nicht. Und der gefällt mir. Er ist nicht so leichtgläubig. Ich glaube das nicht. Ich muss ihn zuerst selber sehen. Und Jesus hat sich ihm offenbart. Er kniet nieder vor Jesus, mein Herr und mein Gott. Und Thomas wird zu einem unerschütterlichen Zeuge für seinen Meister. Die Kirchengeschichte berichtet, dass er nach Persien ging, bis hin nach Indien. Es gibt Berichte von den ersten Kolonialforscher, die Portugiesen, meine ich, waren es, als sie nach Westindien kamen, haben sie Christengruppen angetroffen, die sich Thomas-Jünger nannten. Wo kommt das her? Thomas, ein unerschütterlicher Zeuge, der bis nach Indien kam, vermutlich, sehr wahrscheinlich, der sein Leben dort gelassen hat für seinen Meister, weil er Jesus Auferstehung gesehen hat. Nun kommt Paulus in Vers 20 eben zu der unumstößlichen Tatsache, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Nun aber ist Christus von den Toten auferstanden und der Erstling unter denen geworden, die gestorben sind. Paulus ist ja Jesus selber begegnet in dieser Erscheinung. Aber er sagt, Jesus ist 500 Brüdern auf einmal erschienen. Wir lesen davon nichts in den Evangelien, aber Es könnte sein, dass es eben auf dem Olivenberg war, als viele versammelt waren, bevor er Abschied nahm. Wir wissen es nicht. Aber viele haben ihn gesehen. Verschiedene Geschichten gibt es zu verschiedenen Zeiten mit verschiedenen Personen, die eben das bezeugt haben, dass er auferstanden ist. Und jetzt möchte ich kurz ein paar Argumente mit euch durchgehen, die eben Stärkung sind für uns, starke Hinweise für die Plausibilität, dass Jesus wirklich tatsächlich auferstanden ist. Erstens einmal das leere Grab zusammen mit den Erscheinungen. Das leere Grab war gesichert. Er ist auferstanden, man konnte dort hingehen. Und ein paar Tage später an Pfingsten hat Petrus in Jerusalem, an diesem Ort, wo das geschehen ist, furchtlos gepredigt, vorher sich eingeschlossen aus Angst. Und jetzt auf einmal erfüllt mit dem Heiligen Geist und mit der Freude und der Tatsache der Auferstehung von Jesus, verkündet er die Auferstehung von Jesus. Und als ob er sagen würde, ihr könnt es nachgucken, da um die Ecke, da, Jerusalem, da ist das Grab, ihr habt es doch selber gesehen, das Grab ist leer, tatsächlich. Die Feinde konnten es nicht leugnen. Und deshalb kam so eine Lüge auf, ja, die Jünger haben das gestohlen. Warum sollen die Jünger den Leichnam stehlen, wenn sie eigentlich einen lebendigen Messias wollten und keinen Toten? Und dann noch irgendwo verstecken und dann behaupten, er wäre auferstanden und dann noch für ihn in den Tod zu gehen, das ist ja völlig verrückt. Oder sonst jemand den Leichnam gestohlen? Der hätte viel Geld irgendwie haben können, um den Leichnam zu verkaufen, den politischen Führern oder den religiösen Führern. Der Leichnam ist einfach verschwunden. Keiner hat ihn gefunden. Aber eben die Erscheinungen dann zusätzlich, dass Jesus aufgetreten ist, hier und da, und Menschen ihn gesehen haben. Ich habe schon erwähnt vom Argument der Peinlichkeit. Dann auch drittens, die Jünger, die glauben ernsthaft, dass Jesus von den Toten auferstand, sonst wären sie nicht bereit gewesen, für ihn zu leiden, für ihn in den Tod zu gehen. Wir haben Berichte, dass fast alle bereit waren, den Märtyrertod zu sterben, in den Tod zu gehen. Heutige Selbstmordattentäter, die gehen auch in den Tod für etwas, das sie glauben, aber sie wissen es nicht. Sie haben es nicht wirklich gesehen. Die Jünger, die waren selbst Zeuge davon. Und die Jünger, die hatten nichts zu gewinnen, absolut nicht, eher Verlust, wenn sie eben an die Auferstehung von Jesus glauben und diesem Jesus nachfolgen. Das wurde als Sekte damals gesehen von dem jüdischen Glauben. Sie wurden ausgeschlossen von der jüdischen Gemeinschaft. Nichts Schlimmeres war für einen Juden, aus der Gemeinschaft ausgeschlossen zu werden. Die Jünger nahmen das in Kauf. Die ersten Christen waren bereit dazu. Sie predigten die Auferstehung, die Evangelien sind entstanden. Man hätte das gut widerlegen können, eben, dass Jesus im Grab geblieben wäre oder ist. Und dann der krasse Wechsel der Jünger. Zuerst versteckt aus Angst vor den Juden, zweifelnd, hoffnungslos, keine Zukunft. Dann doch sehr mutig und furchtlos, die sagen, wir haben ihn gesehen. Und Johannes, er schreibt viele Jahre später in seinem Brief an die Christen, wahrscheinlich eben auch Christen zweiter, dritter Generation, der sagt, was wir gehört haben, was wir gesehen haben. Stellt euch vor, dieser alte Johannes mit einem langen Bart vielleicht, ich weiß es nicht, ja. Was wir betastet haben, das verkündigen wir euch. Nicht irgendeine Legende oder ein Märchen. Petrus sagt das auch in seinem Brief. Wir sind keinen Mythen oder Legenden gefolgt, als wir ihn sahen, seine Herrlichkeit auf diesem Berg. Was wir euch sagen, das haben wir selber gesehen. Sie waren eben Augenzeugen. Sie hatten vorher auch noch nie sowas geglaubt und noch erwartet. Sie erwarteten eben ein irdisches Reich. Und jetzt war alles anders. Auch Skeptiker haben angefangen zu glauben. Ich habe schon von Jakobus erwähnt. Johannes Kapitel 7, da steht, dass die Brüder von Jesus ihm nicht geglaubt haben. Sie dachten auch, er ist ein bisschen ein Spinner, er ist ein bisschen abgedreht und wie auch immer. Aber nach der Auferstehung, als sie Jesus gesehen haben, Jakobus, er wird ja später mal Ältester von der Gemeinde in Jerusalem, er wurde überzeugt, dass Jesus der Messias tatsächlich ist. Wir haben einen Brief von Judas, auch ein Bruder von Jesus, der auch überzeugt wurde. ein Skeptiker. Paulus, der Christenverfolger, ein Skeptiker, der eben zu Jesus findet, weil er Jesus begegnet ist. Und auch Christen später, 30 Jahre später, die waren bereit zu leiden. Wir lesen von Clement, Hermas, Polycarp, Ignatius. Sie berichten von Christen, die überzeugt für Jesus sterben in den ersten 100 Jahren. Und auch das schnelle Wachstum noch ein Hinweis, das schnelle Wachstum des Christentums trotz Verfolgung. Und zwar kein Wachstum mit dem Schwert und aus Zwang, sondern ein Wachstum aus Liebe. Das Christentum hat sich durch das Herz der Liebe verbreitet. Es gibt ein paar Bücher, falls jemand Interesse hat, kann gerne ein Bild oder mich nachher noch fragen. Gute Bücher, Josh McDowell, Lee Strobel und verschiedene Bücher, die eben von diesen historischen Ereignissen reden und die wir auch gerne lesen können als Hinweise. Auch Kinder Gottes müssen mal sterben. Kinder Gottes müssen auch mal gehen. Und eben auch leiblich sterben. Aber in der Ewigkeit werden wir bei Gott sein und es wird keinen Tod mehr geben. Ich möchte noch zum Schluss eine Geschichte erzählen von Esther John. Sie war eine christliche Konvertitin aus Pakistan, die in 1920er Jahren geboren wurde. Sie wuchs in einer muslimischen Familie auf, fand jedoch durch das Lesen der Bibel, das Lesen der Evangelien und das Forschen über das Leben von Jesus, fand sie zum Glauben. Und wir können uns das gut vorstellen, sie wurde ausgestoßen von ihrer Familie. Es war sehr herausfordernd für sie. Aber sie widmete ihr Leben dem Dienst an anderen. Die Botschaft der Auferstehung von Jesus hat sie befähigt, hat sie motiviert. Insbesondere Frauen und Kindern in ländlichen Gebieten hat sie gedient und geholfen. Und sie unterrichtete, kümmerte sich um Bedürftige, Menschen, die ausgestoßen wurden, und teilte die Botschaft eben von Jesu Liebe und seiner Auferstehung. Trotz der Gefahr hielt sie an diesem Glauben fest, weil sie das persönlich eben erlebt hat. Und wir lesen heute immer mehr oder sehr oft von Menschen, die aus muslimischen Kulturen sind, die keinen Zugang haben zur Bibel vielleicht, die Visionen haben von Jesus, wie er ihnen begegnet. Und viele davon auch zum Glauben kommen, weil sie ihn eben begegnen. Und dann im Jahr 1960 wurde Esther ermordet, vermutlich wegen ihres Glaubens. Nicht mal 40 Jahre alt. Sie hat ihr Leben diesem auferstandenen Jesus anvertraut. Und ihr Leben und auch ihr Tod sind ein kraftvolles Zeugnis von dieser Auferstehungshoffnung, die uns Jesus gibt. Und das darf uns auch heute Mut geben. Unser Leben an den Auferstehungen, an den auferstandenen Jesus ist nicht sinnlos. Es hat unheimlich viel Wert und wir wollen das uns immer wieder neu zusagen. Christus ist auferstanden. Ja, er ist wahrhaftig auferstanden. Wir können das heute erleben. Es ist erlebbar und wir wollen das in unserem Leben ausleben, diese Freude, auch im Leid. Auch wenn es mal schwierig wird, dass wir trotzdem durchdrungen von dieser Auferstehungsbotschaft und dieser Hoffnung, dass wir in dieser Zeit leuchten und Menschen fragen, warum bist du so getragen, auch wenn du am Leiden bist? Es ist die Hoffnung auf die Auferstehung, die uns durchträgt in dieser Zeit und wir freuen uns, dass diese Erde nicht das Letzte ist, sondern dass wir einmal beim Herrn sein werden, alle Zeit. Und da wollen wir Gott danken dafür, dass er uns diese Botschaft gut überliefert hat, dass wir es in den Händen haben, dass wir es lesen können, dass wir daran glauben können. Und da wollen wir beten und Gott danken dafür. Himmlischer Vater, wir freuen uns an diesem Tag, an der Hoffnung, die du uns gegeben hast durch die Auferstehung von Jesus Christus. Danke, Jesus, dass du auf diese Erde gekommen bist und dass du uns versöhnt hast mit Gott, dem Vater, dass nichts mehr im Wege stehen muss zwischen uns und unserem Schöpfer, dass wir gereinigt sein können, ein neues Leben anfangen können. Und danke, dass du auferstanden bist, dass du lebst, dass du heute in unserer Mitte bist, dass wir dich erleben dürfen. Auch in Schwachheit, auch in Nöten. Wir dürfen dir vertrauen. Und du hast versprochen, dass du hast nicht versprochen, dass wir keine Tränen haben werden, aber du hast versprochen, dass du die Tränen abwischen wirst. Du hast uns keinen turbulentlosen Flug versprochen im Leben, aber eine sichere Landung. Und versprochen, dass wir bei dir sein werden alle Zeit. Und wir freuen uns, dass die Hoffnung, die Botschaft der Auferstehung uns solche Hoffnung gibt und wir das in unserem Leben, dass wir getragen sind durch dich. Begleite uns diesen Tag und auch die Woche durch diese Botschaft der Auferstehung. Wir glauben an dich, Herr Jesus. Amen.